Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine unfassbar gut aussehenden Co-Hosts Tom und Tim. Heute geht es um das Thema AI, KI, nennt wie ihr es wollt, künstliche Intelligenz und im Besonderen um ihre Folgen. Also, was passiert mit unserer Gesellschaft, nachdem wir sowas in diese Gesellschaft, in ihr wirtschaftliches System integriert haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwieweit ist das Ganze schon KI, im Sinne von, wie viel kann sie jetzt schon als, wie man das im Fachjargon nennt, AGI. Das ist zu debattieren. Ich weiß nicht, ob wir das heute machen können. Worüber wir heute tatsächlich reden, ist eben die Folgen dessen, von dem, was wir heute schon sehen und was vielleicht, wenn man dann sagen würde, okay, wir haben jetzt das erreicht, und da können wir auch später auf ein paar Denker, ein paar Vorreiter in diesem Felde eingehen. Ich glaube, Max Tegmark ist hier einer der größten und eminentesten Denker, die es in dem Bereich gibt. Und auf die können wir so ein bisschen referenzieren und schauen, was denn da sich für Folgen heraus ergeben würden. Was denkt ihr denn, was passiert? Und aber erstmal vielleicht in eurer Frage noch zu beantworten, wie weit, denkt ihr, sind wir tatsächlich in dem Ganzen, dass beispielsweise die Arbeit überhaupt nicht mehr vorhanden ist, weil alles mittlerweile dann irgendwie durch eine künstliche Intelligenz betätigt wird?
Also wenn ich mal einsteigen würde als der absolute Ober-KI-Experte hier in der Runde, also ich bin in dem Sinne KI-Experte, ich benutze sehr viel ChatGPT im Alltag, also kann ich vielleicht auch ein bisschen erläutern, inwiefern es sich positiv und inwiefern es sich negativ auf mein persönliches Leben und meine Erfahrung ausgewirkt hat. Und ich würde damit auch gleich mal implementieren, dass immer wenn man sich auf den aktuellen Stand oder aktuelle Ereignisse bzw. die Entwicklung referenziert, dann sprechen wir immer von KI im Sinne von dem, was man heute kennt. Das heißt, es ist keine General Intelligence, wie du schon angesprochen hast. Das muss man immer differenzieren, sondern wir haben halt Sprachmodelle. Und vielleicht auch halt diese bildgenerierenden Modelle finde ich auch ganz interessant, nochmal darüber mit euch zu reden, weil die ja auch einen großen Impact, kulturellen Impact vielleicht noch haben werden. Genau. Nur so viel dazu. Ich finde die Nutzung jetzt gar nicht so kritisch, aber die daraus folgende potenzielle Entwicklung der Gesellschaft finde ich ist sehr, sehr kritisch zu betrachten, gerade wenn man halt merkt, wie gut KIs darin sind, simple Aufgaben zu lösen. Und simple Aufgaben sind das, was uns die längste Zeit unserer Entwicklung beschäftigt im Leben. Also wenn wir uns das Bildungssystem angucken, ich meine, so viel daran zu kritisieren ist, es stellt Individuen Aufgaben, die sie lösen und daran wachsen. Und also das ist ja wie im Krafttraining. Du fängst irgendwo mal an, trainierst mit wenig Gewicht und schlechter Form und arbeitest dich dann hoch. Und auch so ist ja unser Bildungsweg irgendwie. Ja, es ist so dieses schlechte Training. Und wie wir ja auch schon in einer anderen Folge erläutert haben, dann alles, was wir uns selbst beibringen und unsere Eigenentwicklung, das ist dann quasi der Königsweg. Da gehen wir dann mit richtig guter Form rein, ballern die fetten Weights weg und bilden uns richtig hart weiter. Das war, glaube ich, das Knirschigste, was ich jemals gesagt habe im ganzen Podcast. Aber so ungefähr ist meine Sicht auf den aktuellen Stand des Bildungssystems. Aber genau diese Aufgaben, die uns da gestellt werden, die sind so einfach mit KIs zu lösen. Also man muss eigentlich gar nichts mehr selber machen. Und wie gut dann das Lernumfeld noch sein kann für Schüler, die alle Möglichkeiten offen haben, wage ich mal jetzt in den Raum zu stellen.
Aber nur ganz kurzer Einschub, das ist ja vielleicht auch eine Frage oder ein Testament hingegen dessen, was uns dieses Bildungssystem eben beibringt. Es lehrt uns irgendwie in einer Box uns zu bewegen, wo die Fragestellung sehr, sehr klar definiert ist und die Antworten sehr, sehr klar definiert sind und dementsprechend die Lösungsstrategien recht eindeutig sind. Und das ist ja eigentlich eben das, was man ja mit so einer KI, wie wir sie heute Bereich beispielsweise ChatGPT haben, sehr einfach beantworten kann. Ja, also wenn ich sage, fass mir jetzt diese Kern-10 Punkte hier zusammen, habe irgendwie Gedichtanalyse oder hast du nicht gesehen, dann ist das eine sehr, sehr klare Fragestellung und ich bekomme eine ganz klare Antwort darauf und ich habe eben ein Schema und ich glaube, das ist ein Thema oder ein wiederkehrender Punkt, den wir heute vielleicht auch immer wieder ein bisschen aufgreifen werden. Es ist ein Beantwortungsschema, was sehr, sehr klar ist. Ne? Ich habe eine Fragestellung und die folgt einem sehr, sehr klaren Schema und das ist eben das, was beispielsweise so eine KI wie so ein Sprachmodell sehr, sehr gut lernen kann. Zum Beispiel Grammatik und Vokabular, das sind zwei dieser Methoden, dieser Schema, die einfach extremst gut klar definiert sind und dementsprechend funktioniert eben so ein Large Language Model wie ein ChatGPT sehr, sehr gut damit, indem es einfach sagt, hey, ich habe diese Grammatik und ich kann diese Strukturen, deswegen ist es super einfach für mich, irgendwie Texte zu produzieren und sag mir einfach nur, in welchem Stil du das haben möchtest, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Aber an sich die Überlegungen, die Fragestellungen und die Probleme vor allem, die die Menschheit an sich ja weiterbringt, das sind ja eben die, die keine klare Struktur haben, die keine klare Lösung haben von oder keinen klaren Lösungsansatz haben, wie gesagt, okay, ich bin bei Punkt A und bei Punkt B und ich kann, und wenn es jetzt auch keine klare Linie ist, ich weiß, wie diese Linie zu gehen ist. Und das sind natürlich die einfachen Geschichten, ja, das ist, wenn ich irgendwann lerne, was 1 plus 1 ist oder so, es gibt hier einen klaren Lösungsweg. Und gegen andere Probleme, wie beispielsweise, wie bekomme ich es jetzt hin, dass diese Gesellschaft hier irgendwie dahin wächst, dass für jeden das Optimum irgendwie rauskommt oder so, das sind eben diese Fragestellungen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind und wo, glaube ich, ein Mensch auch erstmal noch ein bisschen den Vorteil haben wird. Und aber nochmal zurückzukommen auf dein Statement, ich glaube eben, das ist vielleicht auch einfach ein Armutszeugnis für den aktuellen Stand des Bildungssystems, aber halt eben das Ganze verdeutlicht, wie stark man eigentlich darauf getrimmt ist, sich in einer Box zu bewegen.
Ja, definitiv. Also da hatten wir ja auch schon einiges drüber geredet. Ich meine, das müssen wir jetzt gar nicht weiter bashen. Das ist, glaube ich, unsere Position ist da relativ eindeutig. Um nochmal vielleicht meine Perspektive reinwürfeln zu lassen hier, was die KI-Nutzung angeht. Also ich habe das schon gemerkt in den letzten, vor allem so 9 Monaten ungefähr, vielleicht ein Jahr. Also mir persönlich hilft das extremst, also gerade ChatGPT. Liegt vor allem daran, dass ich immer jemand bin, der sich gerne mit Grundlagen und fundamentalen Sachen auseinandersetzt und nicht so gut bin im Programming. Und das ist halt eine Sache, die KI richtig gut kann, weil ich krieg einen Computercode ausgespuckt, kann den Computercode laufen lassen, entweder funktioniert es oder ich kriege eine Fehlermeldung, kann die Fehlermeldung einkopieren, kriege eine Antwort darauf, Code wird modifiziert etc. So kann man sich echt schnell voranarbeiten. Und das, was mich früher, ja, also im Ökonometrie-Kontext, das, was mich früher vielleicht eine Woche gekostet hätte an Programming-Arbeit, das schaffe ich an einem Nachmittag mittlerweile. Und das ist schon ein krasser Produktivitätsgewinn. Wenn es um die Arbeit an sich geht, ich meine, Simon, du kennst das, wir machen Metastrategien zu Kapitalanlagen. Das ist, im Prinzip ist das Optimierung von komplexen Systemen unter Unsicherheit. Das ist was die KI sicherlich in ferner Zukunft auch noch nicht schaffen wird. Ich denke, all das, wo man keine direkten Kausalbeziehungen hat, wird vielleicht sogar nie erschließbar sein für die KI, einfach deshalb, weil sie die Stochastik dafür wahrscheinlich nicht gut genug hinterfragen kann. Wäre jetzt mal meine Behauptung. Vielleicht kommt das irgendwann, aber das ist definitiv noch in ferner Zukunft. Also kleiner Exkurs an der Stelle, wenn euch irgendjemand ein KI-Trading-Bot oder sowas verkaufen will, macht es lieber nicht. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Und ja, wenn es generell darum geht, komplexe Aufgaben zu lösen, muss ich mich euch anschließen. Also da ist die KI noch nicht so weit. Und ich persönlich, da kommt ja wieder meine Verschwörungstheorie, ich persönlich würde ja eh sagen, du kannst dein binär gecodetes System mit Nullen und Einsen nicht zu General Intelligence pushen. Wird sich rausstellen, ob ich damit falsch liege oder nicht. Aber ich habe da ein ziemlich starkes Bauchgefühl, das mir sagt, das wird so nie funktionieren. Allerdings halt diese ganze Legwork von all den Aufgaben, die uns trotzdem zutreffen im Alltag, das kann KI halt schon sehr gut machen. Und wir werden noch drauf kommen, auf die Folgen für die Arbeitswelt. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn wir dem nicht politisch im Wege stehen, dann kann das schon einige Jobs erfüllen. Und ich persönlich wäre ja dafür, dass wir das machen, dass wir das KI integrieren, soweit wir können, und uns dann halt überlegen, wie können wir die Ressourcen, die dadurch entstehen, und den Kapitalgewinn, der dadurch entsteht, halt fair aufteilen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr zentrale Frage werden. weil diese, haben wir ja mit der Internet-Epoche jetzt auch gesehen, diese Winner-Takes-All-Effekte, die werden immer größer. Bestes Beispiel, ja, bevor es kommerziell produzierte Platten und so weiter gab, gab es eigentlich in jedem Dorf einen Musiker, weil man halt Musik als Ware sozusagen nicht transportieren konnte. Man konnte es halt live spielen und that's it. Und dann, wenn du Musik brauchtest oder hören wolltest, brauchtest du halt einen Musiker vor Ort. Und das hat sich in der Schallplattenzeit schon geändert und in der Internetzeit jetzt noch mehr, weil wir eben Plattformkonzentrationen haben. Und da merkt man halt dann schon, okay, es gibt jetzt verhältnismäßig auf die Bevölkerung wahrscheinlich viel weniger Musiker, die wirklich davon leben können als früher. Und das ist halt schon so eine Sache, die wir bei mehreren Berufen sehen werden. All die Sachen, die halt eben keine konkret komplexen Tasks machen. Und ja, also ich bin gespannt auf eure Meinung, aber ich glaube, da könnte man wahrscheinlich schon innerhalb dieses Jahrzehnts noch einiges konsolidieren.
Wenn du jetzt gerade schon diesen Arbeitsmarkt angesprochen hast und den Job, ich glaube, können wir ganz kurz verweilen. Ich finde es immer so interessant, man spricht hier immer von dem Job, der irgendwie oder den Jobs, die dann irgendwie davon betroffen sind. Und das suggeriert irgendwie immer so ein Bild von so einem konkreten Job, das ist irgendwie so ein abgeschlossenes System in sich. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich nur, du hast ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche und ganz viele verschiedene Tätigkeitsbereiche, die unter diesen Job fallen. Und das kennt jeder, ja, man hat zwar irgendwie den Titel von, keine Ahnung, Head of Sales oder man ist hier irgendwie der CTO oder so, aber die Aufgabenbereiche, die da reinfallen, die ändern sich sehr, sehr häufig, ja, und dann kommt einer dazu und kannst du das mal machen oder hey, du bist jetzt irgendwie der technische Typ, aber ich würde dich irgendwie gerne bei mir in den Verkaufsgesprächen mit drin haben, hast du nicht gesehen, all diese Geschichten und das führt irgendwie dazu, dass an sich, und ich glaube, das ist immer so das Problem, dass Leute immer sagen, okay, der Job wird irgendwie dann komplett weg substituiert oder den gibt's nicht mehr und sowas und klar, auf die lange Frist wird das schon passieren, aber was meiner Meinung nach eher das Wahrscheinlichere ist, dass sich die Jobs wandeln werden. Ja, man hat dann halt irgendwie gewisse Teile, die wegfallen und dann kommen irgendwie andere Teile hinzu und all diese Geschichten muss man meiner Meinung nach sich irgendwie im Hinterkopf immer behalten, wenn es darum geht. Und zweites, was wir auch noch häufig sehen, und das ist jetzt die Frage, die wir jetzt heute gar nicht beantworten können und da gibt es jetzt auch kein klares empirisches Resultat dazu. Ja, wir beschreiben immer, dass es irgendwie Arbeitskräftemangel gibt und das ist natürlich eine der Arten und Weisen, wie wir das Ganze irgendwie adressieren können. Letztes Statement diesbezüglich ist die Frage, welche Art von Jobs denn hier irgendwie stark vielleicht irgendwie so ein bisschen von betroffen sind. Und das ist ja das Interessante, denn bis vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, war alles, was durch Automatisierung eigentlich immer weggefallen ist, Blue-Collar-Jobs. Ja? Also das waren diese harten, handwerklichen Jobs, die dann irgendwie häufig nicht sofort weggefallen sind, aber halt irgendwie teilautomatisiert wurden. Ja? Ich musste halt nicht mehr mit dem Hammer und meinem Amboss da jetzt halt irgendwas zusammenkloppen, sondern das kommt halt irgendwie gepresst aus der Maschine raus. So. Und jetzt habe ich halt eben diese ganzen, und das, ich mag diesen Terminus überhaupt nicht, diese High-Skilled-Jobs, ne, die aber eigentlich auch nur sind, dass ich irgendwie 8, 9, 10 Stunden vorm Computer sitze und irgendwelche Datenzahlen und Fakten in verschiedenen Excel-Dateien rumschubse und irgendwie versuche, durch lustige Manipulationen zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Und die sind jetzt halt am Anfang, zumindest jetzt aktuell, am stärksten betroffen. Ja, also es gibt schon irgendwelche Demonstrationen von irgendwelchen Large Language Models, die dann irgendwie, wo du sagst, hey, das ist mein Datensatz, ich möchte die und die Auswertung haben und der schreibt dir das halt innerhalb von 10 Sekunden runter. Und dafür gibt es halt Leute, die ja ihre guten 70.000, 75.000 Euro brutto im Jahr für bekommen. Ich will nicht sagen, dass sie komplett wegfallen, das wird auch definitiv nicht der Fall sein, aber man sieht halt jetzt halt ein ganz anderes Fenster, was dadurch betroffen wird. So. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darauf reagieren.
Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles sagen soll. Ihr habt beide so viele interessante Punkte aufgemacht eigentlich und könnt bestimmt eine halbe Stunde allein darüber jetzt reden, was ihr alles angesprochen habt. Um deinen letzten Punkt jetzt nochmal aufzugreifen, ja, es ist sehr beeindruckend. Es gibt es auch von OpenAI, also wenn man die Bezahlversion von OpenAI hat, glaube ich, gibt es den Data Analyst und der macht genau das. Also man kann ihm irgendwelche Datensätze geben. Der kann sich auch selber Datensätze erstellen und zusammensuchen, wenn man ihm halt einen gut genugen Prompt dazu schreibt. Und damit kann man schon sehr, sehr viel erreichen, was so Basisuntersuchungen von irgendwelchen Themen angeht oder so. Klar, wenn es dann wieder zu komplex wird, dann steigt dann einfach die KI wieder aus. Aber bis dahin nimmt das einem sehr, sehr viel Arbeit ab. Und das ist auch mein Hauptproblem, dass so viele Dinge, die vorher arbeitsintensiv waren und die uns niederschwellig gefordert haben, wenn wir uns die Skills aneignen mussten, weil es geht ja immer irgendwie nur um eine Skill-Aneignung, auch im Schulsystem, wie wir es am Anfang angesprochen hatten, geht es ja eigentlich erstmal nur darum, sich irgendwelche Skills zu ermöglichen, die man dann später halt ja, integrativ anwenden kann. Diesen Punkt kann man bei den meisten Bereichen oder diesen meisten Aufgabenbereichen durch KI sehr gut drüber springen. Weil Skills sind auch für diese neuronalen Netzwerke gut erlernbar einfach. Solange du denen die Regeln erklärst und weißt, auf was du raus willst, können die das auch recht zuverlässig leisten. Wenn du dem erklärst, wie man Schach spielt, dann kann das sehr gut Schach spielen. Es kann aber nicht von alleine lernen, wie man Schach spielt, höchstwahrscheinlich. Das wird nicht erfolgreich sein.
Doch, da gibt es auch dedizierte AIs für. Ne? Also das ist ja dieser Reinforcement-Learning-Gedanke. Ich lasse das Ding einfach so lange gegen sich selbst spielen oder gegen künstliche Versionen.
Aber nur, wenn du ihm vorher die Regeln von Schach erklärt hast.
Nö, lernt er selbst.
Also wirklich die Spielregeln.
Ist ja genau wie dieses AlphaGo von DeepMind damals. Die haben aber gesagt, hier, das ist, das sind deine Steine, das sind deine Spielsteine so und dann go. Und dann machst du einen Zug, der nicht funktioniert und dann bekommst du halt einen negativen Reward. So. Also das lernt dann halt über beispielsweise Rewards, macht irgendwas Gutes, dann bekommst du positiven Reward, machst irgendwas Schlechtes, bekommst negativen Reward und so kannst du dir eben.
Ja, ja, das kenne ich schon, aber du definierst ja immer vorher, was ein Reward gibt.
Ja, okay.
Also deswegen, also im Endeffekt musst du immer vorher Regeln festlegen und innerhalb dieser Regeln kann es sich dann ganz gut entwickeln.
Wenn du das so als Regel definierst, ich meine jetzt halt mehr als Regel so, okay, der Bauer, der kann so laufen und der Springer, der kann so laufen. Das eben nicht, aber halt eben zu sagen, okay, das ist das, was tendenziell dir in dem Schlagen des Spiels oder im Erreichen deines Ziels weiterhilft. Okay, ja, dann sind das Regeln.
Gut, also schon wieder ein Exkurs. Man kann halt einfach so viel dazu sagen.
Ja, es ist ein breites Thema und ich meine, das gibt ja auch eben den Anwendungsbereich der ganzen Geschichte so ein bisschen wieder.
Was mich ganz interessant fand, ist, dass wir schon so auf halbem Weg zum Richard David Precht und Karl Marx Cope sind, dass wir so in die Richtung gehen. Ja, es ist tatsächlich der Fall, dass viele Jobs, die im Moment auf irgendwelchen Basisskills basieren, dass die dadurch wegrationalisiert werden können. Weil es einfach zugänglich ist, jeder kann die Dinger nutzen. So langsam haben es auch relevant viele Leute gecheckt, wie nützlich die sind. Das ist ja im Moment auch noch ein großer Bremsklotz dabei, dass vielen das noch nicht klar ist, wie nützlich es ist, eine KI im Alltag zu nutzen. Das wissen die jüngeren Generationen, weil die viel näher an den aktuellen Entwicklungen dran sind und weil die sowas schneller checken. Aber bis sich das mal, ich sag mal, bis zur Boomer-Generation hochgearbeitet hat, sind die wahrscheinlich schon weggestorben. Also, ein bisschen zynisch jetzt, aber
zumindest auch mal ausheben.
Ja, also die allerwenigsten von denen werden das noch raffen, was das für einen Impact hat. Viele werden es vielleicht erzählt bekommen und dann sagen so, oh, das ist ja toll, was jetzt hier schon wieder, aber so richtig verstehen werden sie es nicht mehr. Und das bremst natürlich so ein bisschen den Gesamtimpact, den wir betrachten können, erstmal aus, weil große Teile der Bevölkerung einfach damit noch nichts machen. Aber ich sag mal so, wenn sich diese Anteile relevant erhöhen, dann werden auch die Effekte auf die Gesellschaft prävalenter werden. Und dann wird es eben wahrscheinlich wirklich so sein, dass viele Jobs dadurch wegrationalisiert werden. Das ist schon so, dass, wie in diesem Musikbranche-Beispiel, das du aufgemacht hast, Tim, dass sich dann dieser Basissatz an Einkommen, der generiert werden kann, also wodurch halt sich örtliche Künstler über Wasser halten können, weil die immer irgendwo Bezahlung finden, wenn die in einem Restaurant oder in einer Bar auftreten oder so, das wird dann abgeschöpft und eigentlich den mittelständischen und den High-Class-Künstlern sozusagen zur Verfügung gestellt als zusätzliches Einkommen, weil die das über ihre Spotify-Einnahmen oder was auch immer natürlich bei sich akkumulieren können.
Ich weiß nicht, ob das so ist.
Also in der Musikbranche, denke ich, ist es wirklich so.
Okay, spielen wir das Spiel ein bisschen weiter. Das hat ja gar nicht mehr so viel mit AI zu tun oder KI. Spielen wir das Spiel ein bisschen weiter. Also es gibt jetzt schon Algorithmen, man kann argumentieren, wie gut oder schlecht die sind. Also ich habe von verschiedenen Quellen gehört, dass sie tatsächlich nicht schlecht sind. Wo du einfach sagen kannst, hey, mach mir ein Lied, was so und so ist, in dem Style von dem und dem, so und so viele Beats per Minute, wenn du möchtest und so weiter. Und an sich kann jeder sein eigener Künstler sein, die Musik für sich selbst produzieren. Natürlich die Einkommensflüsse sind dann wieder natürlich in Richtung der Leute, die eben diese Programme und Algorithmen betreiben, aber man könnte tatsächlich fast sagen, dass dann eigentlich an sich jeder schon eine Art Künstler sein kann. Vielleicht ist es dann am besten, wer am besten den besten Prompt schreiben kann. Aber man könnte ja nur sagen, natürlich die Bewertung von Musik, ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, ist sehr, sehr subjektiv. Und wenn ich dann halt einfach irgendeinen Algorithmus habe, der einfach meine Bedürfnisse und meine Präferenzen, was vielleicht sogar meine aktuelle Stimmung gerade angeht und so weiter, am besten einfängt, und dann einfach die ganze Zeit Musik, neue Musik, die es noch nie auf diesem Planeten gegeben hat, oder zumindest Rekombinationen von verschiedenen Stücken, die es so noch nicht gegeben hat, zusammenschnipselt und dann einfach mir vorspielt. Ich meine, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie die Musikindustrie dann auf einmal dasteht. Ja? Also ich habe dann nicht mehr die großen Künstler, sondern ich habe dann einfach nur mich und das dann irgendwie auf mich zugeschnitten. Ich will es jetzt gar nicht bewerten, ne? Weil man könnte sagen, okay, dann ist irgendwie jeder nur noch in seiner eigenen Bubble, so keiner kennt mehr irgendwie. Ich meine, Konzerte und so ist dann wahrscheinlich, ich weiß, die werden nicht aussterben, weil es ist schon irgendwie cooler, Live-Musik zu hören mit anderen verschiedenen Leuten, als jetzt irgendwie alleine vorm PC zu sitzen. Aber es gibt eine ganz andere Dynamik.
Aber das war jetzt gar kein Gegenargument tatsächlich, sondern einfach nur die Fortführung.
Ja, also, ja genau. Ja.
Du trophierst es ja nochmal eine Ebene höher und dann akkumuliert sich alles bei dem einen Universalkünstler, was dann irgendwie so eine AI auf Steroiden ist oder so.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, ja, die Künstler, deren Musikstücke als Datenfragmente genutzt werden, um beispielsweise so eine AI zu füttern, die müssen ja dann auch irgendwie dafür ein Entgelt bekommen und vielleicht sind die dann halt irgendwie wieder da in den Revenue-Streams mit drin. Keine Ahnung, kann man Argumente für finden, aber ja, genau, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Endgame, aber zwei Schritte weiter.
Um eure Aussagen da mal ein bisschen zu synthetisieren, also was ich ursprünglich damit meinte, geht vor allem in die Richtung, dass wir halt die gleiche Leistung, in dem Fall wäre das jetzt Entertainment durch Musik im Hintergrund im Restaurant zum Beispiel, dass wir diese gleiche Leistung einfach um einen Faktor 10.000 günstiger machen können. Weil, wie du gerade sagtest, Simon, im Endeffekt brauchen wir nicht mehr einen Typen oder eine Typin, die da kommt und die dann auch verpflegt werden muss und Instrumente mitbringt und Transitkosten entstehen und so, sondern wir brauchen einfach nur ein bisschen Elektrizität. Und letzten Endes, wenn der Besitzer des Restaurants einigermaßen Geschmack hat, kann er sich wahrscheinlich seine Musik sogar selber coden, braucht er vielleicht einen Nachmittag und dann hat er die Musik, die er für den Rest seines Restaurant-Daseins braucht, hat er die. Und die Sache, die man da übertragen kann auf andere Berufsfelder, um mal so spezifische Beispiele zu nennen, wo ich denke, dass wir da sehr, sehr viele Jobs konsolidieren werden in nächster Zeit. Das erste sind alle, die Transport machen, also Transport von Gütern, LKW-Fahrer, Taxifahrer, und Paketfahrer und sowas. Und das sind tatsächlich die, wenn man es als Job nimmt, Jobkategorie Kraftfahrer, dann ist das der meist gehabte Job auf der Welt. Also es gibt natürlich trotzdem nur einen verschwindend geringen Anteil an der Bevölkerung, die den Job machen, aber es ist der größte Job. Und was auch wegfallen wird, oder wo ich zumindest denke, das wird in nächster Zeit auch sehr stark konsolidiert werden, sind simple Anwaltsleistungen, simple Steuerberaterleistungen und auch teilweise sehr komplexe Buchhaltungsleistungen. Also diese Branche sehe ich vor allem sehr, sehr unter Angriff. Kurzer Exkurs dazu, ich arbeite derzeit bei einem Company Builder. Unsere Aufgabe ist es, immer wieder neue Startups zu machen und wir sind da auch voll drin, Rechtsdienstleistungen und Accounting-Dienstleistungen zu automatisieren. Und wir reden halt davon, dass du den Preis um ja 99,99% reduzieren kannst im Vergleich zu einem Menschen, der das macht. Und das sind so absurde Effizienzgewinne, dass das gar keine Frage mehr ist eigentlich, ob man das dann macht oder nicht, weil das wird dann aus dem Konkurrenzdruck heraus einfach entstehen. Und grundsätzlich ist das für unsere Wirtschaft, für alle, die jetzt Angst kriegen, weil da vielleicht Jobs verloren gehen, ist das eine prima Sache, weil wir haben genau die gleiche Produktionsleistung, aber die ganzen Leute, die dann 24 Stunden Zeit haben am Tag, die können dann noch was extra machen. Und deswegen ist das erstmal eine gute Sache. Das Einzige, was wir halt definitiv regeln müssen oder regeln werden müssen, ist dieser Ressourcendistributionsfaktor, dass wir eben dafür schauen, dass keine sozialen Klüfte entstehen, die dann eben dazu führen, dass es Bürgerkrieg oder sonst was gibt. Aber grundsätzlich ist das für uns eine sehr, sehr gute Sache, wenn wir unsere Transportleistungen zum Beispiel von Deutschland nach Spanien nicht mehr mit einem Fahrer machen müssen, der dann alle paar Stunden Pause macht, sondern die KI fährt einfach durch und hat dafür die Transitzeit halt halbiert und die Kosten wahrscheinlich auf 20% oder noch weniger reduziert. Und das sind sehr, sehr gute Entwicklungen für die Volkswirtschaft. Wir müssen halt schauen, dass wir damit dann dementsprechend politisch umgehen, dass die Leute nicht durchs Raster fallen.
Ich glaube, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, hier zu verstehen. Jede Art von Produktion oder jede Art von Arbeit, die wir verrichten, egal wie entfernt die von der Konsumtion ist, ja, es ist jetzt halt, egal ob das jetzt der, wenn ich jetzt im Restaurant bedient werde und mir irgendjemand mein Essen bringt, was ja dann schon recht nah an der Konsumtion von dem Essen ist, oder ob das irgendjemand ist, der im Bauwerk, in der Mine, im Bergwerk das Erz aus dem Eisen kloppt oder das Öl irgendwo rausholt, egal wie weit die oben oder unten in der Wertschöpfungskette sind, jede Art von Arbeit wird eigentlich nur verrichtet, weil wir dadurch eine Präferenz, irgendwas, was wir konsumieren wollen, irgendeine Art an Ease, die wir verhindern wollen, reduzieren wollen. Ja, es ist egal, ob wir jetzt Hunger haben, Durst, Kleidung, Ansehen, Fortpflanzung, egal, alles Mögliche. Und das ist der einzige Grund, wieso wir überhaupt arbeiten. Deswegen ist diese Betrachtungsweise von der Produktionsweise fast schon die falsche. Man muss eigentlich immer gucken, was ist die Konsumptionsseite, was bringt den meisten Mehrwert für die Gesellschaft in der Konsumption. Weil die Konsumption ist der einzige Grund, wieso wir überhaupt produzieren. Und ich glaube, wenn einem das mal bewusst wird, dann hat man vielleicht auch gar nicht mehr so ein großes Problem damit zu sagen, okay, da gehen ganz viele Jobs verloren, aber auf der anderen Seite wird doch extremst viel Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen. Und man könnte eben sagen, wenn dieser Mehrwert kleiner wäre für die Gesellschaft, dann würden wir es auch einfach gar nicht machen. Und ich glaube, das muss man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Natürlich, wie du schon gesagt hast, dadurch werden Verteilungseffekte entstehen. Naja, wenn man es jetzt mal ganz naiv durchspielt, und ich habe es noch nicht komplett durchgedacht, deswegen ist es einfach mal so rausposaunt. Ja, im Prinzip die Leute, die dadurch erstmal gewinnen werden, sind die Leute, die vielleicht den Strom bereitstellen, die Leute, die Hardware bereitstellen. Ja, also wenn wir uns die Valuation von Nvidia angucken, ja, die ist natürlich geisteskrank hoch, weil die Leute halt eben sagen, in der Zukunft brauchen wir extremst viele von diesen sehr, sehr dedizierten Chipsets für Deep Learning und eben für diese Language Processing Modelle. Und da gibt es auch extremst viele andere Startups, die da noch spezialisiertere Chips und sowas produzieren. Eben da, ne, da fließen auch noch recht viele Ressourcen hin. Und vielleicht noch die Betreiber der Software. Wobei man auch hier sagen muss, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel die überhaupt bekommen. Denn klar, die Software ist das eine, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, sind die Daten, mit denen du diese Software fütterst. Wir haben sowieso viele extremst viele und auch extremst gute Open-Source-Anwendungen von eben diesen Large Language Models. Das ist ja eigentlich die KI, von denen wir jetzt reden. Natürlich, wir haben beispielsweise automatisierte Fahrsysteme, von denen du jetzt schon gesprochen hast, Tim. Aber bei denen sind sie eigentlich auch hauptsächlich die Daten. Also könnte man sagen, okay, ist schwierig, die Daten von den Algorithmen zu trennen, ja, weil irgendwann fließen die halt irgendwie in die Parametrisierung von diesen neuronalen Netzwerken ein. Okay, verstehe ich, ja, dann hast du halt irgendwann nicht linearen Funktionsapproximatoren, der dann halt irgendwie von den Inputs in Outputs mappt und ohne die Daten ist das halt irgendwie nicht eine andere Funktion. Sehe ich, okay, gegeben dessen, aber ich glaube eben die Struktur dieser Algorithmen ist ohne die Daten eben nichts. Also haben wir drei, ich sage jetzt halt mal, große Geschichten, wo das hinfließen kann. Und im klassischen österreichisch-ökonomischen vielleicht Kontext ist es natürlich alles Kapital, ja, egal ob das Energie ist oder eben die Chipsets oder die Daten. Und da muss man natürlich gucken, was hat das für Auswirkungen. Aber um nochmal den Punkt möchte ich natürlich stressen. Es geht hier immer nur um den Wert, den man für den Konsumenten am Ende schaffen kann. Genau darum geht es. Deswegen bauen wir beispielsweise überhaupt solche KIs auch.
Und das ist ja auch der Grund, warum diese philosophische Debatte um die Verteilungsfrage dann so essentiell wird. Weil letzten Endes, das, was wir mit diesen industriellen Revolutionen bisher geschaffen hatten, war ja, dass unser Lebensstandard schon krass gestiegen ist, aber dass wir im Endeffekt trotzdem immer noch den größten Teil unserer effektiven Zeit, unserer Lebenszeit, darauf verwenden müssen, aktiv an diesem Produktionsprozess teilzunehmen, damit wir konsumieren können. Und das ist halt jetzt ein ganz entscheidender Schritt, der anders ausfallen wird. Also wir werden dann einen von zwei Szenarien im Extremfall uns vorstellen können. Die Realität wird natürlich in der Mitte liegen, aber das erste Szenario ist, wir werden einfach für den gleichen Lebensstandard sehr viel weniger arbeiten kollektiv oder wir werden halt für die gleiche Arbeitszeit brachial viel mehr konsumieren können. Und in der Realität wird es dann natürlich die Mitte sein von den beiden Sachen. Aber grundsätzlich ist dann die Frage, wie asymmetrisch verteilt sich das auf die Entwicklung der Arbeitskraft? Also was ich zum Beispiel sehe bei meiner Arbeit ist, ich habe sehr viel damit zu tun, weil wir eben 5 Startups gleichzeitig bauen, verschiedene Content-Sachen zu überarbeiten und zu verbessern. Und der größte Teil meiner Arbeit besteht im Prinzip daraus, die Outputs von künstlicher Intelligenz auf Fehler zu überprüfen, zu kritisieren und eventuell zu verbessern. Und das ist so eine Arbeit, wo ich denke, das wird wahrscheinlich in Zukunft als Arbeitsfeld definitiv zunehmen, weil es einfach viele, viele Bereiche gibt, in denen wir zum Beispiel wegen rechtlichen Gegebenheiten oder auch generell wegen dem Firmenimage einfach uns keine Fehler erlauben können. Und dann sozusagen immer noch mal eine menschliche Expertise brauchen, die über diese Situation sozusagen drüber geht. Und das als Berufsfeld wird sicherlich interessant sein in den nächsten Jahren. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass das jetzt eine Arbeit ist, die von der Anzahl der Personen, die in dem Feld beschäftigt werden können, viel geringer ausfällt als die ganzen Fahrer und Buchhalter und Steuerberater und so weiter. Also personenmäßig wird das in nächster Zeit wahrscheinlich schon dazu führen, dass es weniger Arbeitsplätze braucht für den gleichen Output und dass es eben die Leute dann hart trifft, die permanent ihren Job verlieren, also die in diese, ich sag mal, Hufschmied-Geschichte kommen. Ja, der Hufschmied, der war mal einer der wichtigsten Leute im Mittelalter, weil das jeder gebraucht hat. Und mittlerweile, oder der Kutschenproduzent, ja, das waren auch mal extrem wichtige Menschen, das war sozusagen der Cornerstone der Transportgewerbes und das existiert halt heutzutage fast gar nicht mehr. Und in die Richtung wird es natürlich auch gehen mit einigen Berufsfeldern.
Ja gut, also dass die Berufsfelder dem technologischen Fortschritt folgen, ist, denke ich, ja schon eindrucksvoll belegt mit einem Beispiel, da muss man gar nicht mehr bringen eigentlich. Ich glaube nicht daran, dass wir irgendwie Arbeitszeit großartig noch reduzieren können. Also das wäre ein Trend, der schon aufgefallen wäre im Zuge der letzten industriellen Revolution, denke ich, dass die Arbeitszeit bedeutend abgenommen hätte und das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen.
Doch. Also Arbeitszeit ist extremst nach unten gegangen seit der industriellen Revolution.
Seit der ersten.
Ja, aber auch tatsächlich, also wir haben schon recht stark arme Arbeitszeit.
Also du meinst auch jetzt seit der dritten industriellen Revolution, in dem wir halt...
Gut, nicht mehr in der Geschwindigkeit, die wir natürlich hatten. Ja, also wir sind damals von irgendwie 70 Wochenstunden auf irgendwann 60, 50 und dann vielleicht 40 im Durchschnitt, je nachdem, ob man jetzt seine 120 in Amerika oder seine 3 in Europa arbeitet. Nein, Spaß. Aber... Ja, also man hat durchaus einen Abfall der Wochenarbeitsstunden gesehen. Wie gesagt, anfangs natürlich noch mehr, aber ja, letzte Zeit natürlich nicht mehr so viel.
Unterstützt also, aber auch in den meisten EU-Ländern seit zum Beispiel 2000 oder beziehungsweise 2002, je nachdem, wie man die Datensätze kriegt, sieht man schon, dass die meisten EU-Länder auch jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten nochmal deutlich weniger Arbeitszeit pro Person liefern im Durchschnitt. Und es liegt halt auch daran, das ist so eine Sache, die ist so ein bisschen versteckt vielleicht. Was man nicht mitkriegt, ist viele Leute, die halt früher zum Beispiel in Österreich, das ist extrem krass, weil eben viele Leute in der Landwirtschaft auch tätig waren. Und das ist halt prozentual viel, viel weniger geworden. Und man muss es einfach mal ganz hart sagen. Also die meisten Landwirte, die arbeiten halt wirklich einfach dauernd. Also deren Wochenarbeitszeit liegt halt dann irgendwie bei 80 Stunden. Und ja, wenn die dann prozentual weniger werden und dafür gibt es halt einen Office-Job mit einer vertraglich festgelegten 40-Stunden-Woche, dann geht natürlich der Schnitt auch massiv runter. Und das hat man schon gesehen in der letzten Zeit. Und letzten Endes würde es mich nicht überraschen, wenn die Arbeitszeiten in den Gewerben, die wir vorhin angesprochen haben, aber auch generell noch weiter sinken werden. Und aber auch die Einkommensungleichheit steigen wird gleichzeitig, weil halt die Produktivität einfach viel höher wird. Also wie ich das vorhin meinte, dieser Programming-Teil, der mich früher eine Woche gekostet hat, geht jetzt an einem Nachmittag. Das ist von der Wertschöpfung her dann schon ein Faktor 10 instant mal, wo die Produktivität steigt. Und was wir halt mal ganz realistisch auch betrachten müssen, ist, wenn du in einer Firma bist, dann gibt es auch nur so much work to do. Also ne, irgendwann hat man alle Dinge, die man in seiner Position machen kann, abgearbeitet. Und dann ist die Frage, was passiert dann?
Aber das ist genau das Interessante und das ist ja genau das, was man eben nicht vorhersehen kann. Okay, das ist so um jetzt hier noch ein bisschen, ich will sagen, theoretisch zu werden, aber vielleicht einen Background zu geben, das beispielsweise das, was Schumpeter so ein bisschen gesagt hat, ich habe auf der einen Seite das Dynamische und das Statische. Und das Statische möchte immer effizienter werden, so, und sagt halt, okay, mit gegebenen Output möchte ich halt irgendwie immer mehr, weniger Ressourcen verwenden. So, und irgendwann habe ich dann mal alles abgearbeitet, aber dann habe ich die Zeit wieder zu kriegen, okay, was kann ich eigentlich noch machen? Und das ist ja das, wo es interessant wird, nämlich, was kann ich an Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, was mir eben, wo ich dann weiter dran arbeiten kann, ja, weil ich würde ja nichts machen, das wäre komplett doof, ich würde nichts machen, wo ich weniger Wertschöpfung bekomme, weil dann würde ich einfach noch weniger Geld bekommen, das ist ja doof. Also ich muss irgendwas erfinden und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort, und ich muss irgendwas an den Markt bringen, was für die Leute mehr Wert schafft als das, was ich überhaupt schon aktuell mache. Und ich glaube, da wird es natürlich sehr, sehr interessant und da werden uns keine historischen Daten irgendwie einen Indikator geben, wie das ablaufen wird. Aber aus einer rein theoretischen, logischen Herangehensweise ist es ja ein Muss, dass dann halt irgendwie da Mehrwert geschaffen werden kann, weil die Leute dann einfach frei werden in ihrer Kreativität und dann einfach einen Mehrwert schaffen können, weil beispielsweise die Präferenzen von der Gesellschaft, die vielleicht mehr Freizeit haben oder so, auch ganz andere sind, wie als die Präferenzen von der Gesellschaft, in der wir uns aktuell befinden. Ja? Und da kann einiges an Mehrwert geschaffen werden. Deswegen sehe ich das jetzt halt nicht so kritisch, dass ich dann mal sage, okay, dann hätte ich halt noch Däumchen oder so. Und das ist natürlich auch die Frage. Ich meine, kann ich beispielsweise die Jobs, die aktuell gemacht werden, die von einer Person gemacht werden oder die von 10 Personen meinetwegen gemacht werden, obwohl ich nur noch eine brauche in der Zukunft, ob ich dann einfach sage, okay, ich stelle nur noch eine an oder ich stelle immer noch die 10 an, aber ihr arbeitet einfach nur ein Zehntel. Das ist so eine Ergonizitätsfrage der Produktivität irgendwie. Möchte ich jetzt auch gar nicht versuchen zu beantworten, weil es wahrscheinlich sehr, sehr heterogen für die jeweiligen Jobs sein wird. Aber das sind auch einfach so Überlegungen, die damit reinspielen.
Ja, also ich habe da tatsächlich schon die Vorstellung, dass ich mir denke, als Unternehmer wird es schon insgesamt wahrscheinlich, klar, wir müssen steuerliche Nebenkosten und sowas auch immer berücksichtigen, aber tendenziell ist es wahrscheinlich dann für die Volkswirtschaft sinnvoller, mehr Leute einzustellen mit wenig Stunden pro Job und dann die Leute eventuell mehrere Jobs machen zu lassen. Dann hast du erstens weniger so Langweiligkeitsfaktor, weniger so Routine-Sachen, die dich halt irgendwie dann aus der Produktivität auch wieder rausnehmen. Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du mehrere Blickwinkel hast auf den KI-Output. Also gerade wenn man damit arbeitet, ist ja im Prinzip eigentlich so Diversität, aber nicht in diesem komischen ESG-Sinne von wegen, ist wichtig, was man für ein Geschlechtsorgan hat, sondern Diversität in dem Sinne, dass es darum geht, was für eine Perspektive hat dieser Mensch auf bestimmte Arten von Probleme. Und wenn du da ein diverses Team hast, was kompetent ist in der Sache, profitierst du natürlich massiv davon, wenn du sagst, hey, ich habe 10 Leute, die arbeiten halt nicht 40 Stunden pro Woche, sondern jeder irgendwie 4. oder du hast 5 Leute und jeder von denen arbeitet 8 und der Output bleibt aber gleich. Ja, dann kannst du konsolidieren, ob du vielleicht die Bezahlung nicht ganz proportional anpassen musst, weil die Leute ja viel mehr Zeit haben, noch anderen Jobs nachzugehen oder selbstständig irgendwas zu machen. Und letzten Endes, Däumchen drehen, glaube ich, ist halt so, kommt dann auf den Charaktertyp an. Also ich meine, wir sehen schon Gesellschaften, in denen 16 Stunden Social Media Konsum am Tag nicht unmöglich scheint und wo das dann vielleicht der Modus operandi wird, das kann auch sein. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass die meisten Leute auch irgendwie Bock haben, nicht nur zu trödeln.
Und den Punkt möchte ich jetzt mal aufnehmen, weil das ist so ein Ding, über das ich schon seit Ewigkeiten mit euch drüber sprechen möchte. Also spielen wir den Gedanken einfach mal weiter. So, und jetzt geben wir uns natürlich vollkommen aus dem Rahmen der nächsten 5 bis 10 Jahre raus von dem, was wir uns überhaupt vorstellen können. Angenommen, eigentlich eine jede produktive Tätigkeit ist besser durch eine AI übernommen als durch einen Menschen. Na, also wenn ich sage, ich könnte jetzt zwar selbst noch irgendwas machen, aber ich würde im Prinzip Ressourcen verschwenden, wenn ich das selbst machen würde, denn die AI macht es einfach viel effizienter. Na, es ist egal, was das ist, ob das jetzt irgendwie Kuchenbacken ist oder ob das jetzt irgendwie Sachen durch die Gegend trucken ist, irgendwelche Finanzmarktauswertungen, schieß mich tot, alles Mögliche. Ja? Und das ist ja im Prinzip ein Karl-Marx'scher feuchter Traum, wenn man das so möchte. Ja? Wir haben die Arbeit überwunden. Im Prinzip hat man, wenn man ein bisschen tiefer drüber nachdenken würde, Knappheit überwunden als solche, ja? Weil ich kann einfach alles instant haben. Ja? Für mich klingt das ziemlich dystopisch, muss ich sagen. Ich habe mir schon echt ein bisschen Gedanken darüber gemacht und um das noch ein bisschen drüber aufzugreifen, Max Tegmark hat vor kurzem ein Interview, einen Podcast gegeben, den ich tatsächlich sehr, sehr wertschätze und eben in seinem neuen Buch darüber gesprochen. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, also hier Fair Disclosure, eben über einem Interview ging es darum und dann ist halt eben die Frage, wie würdet ihr das sehen, weil ich glaube, viele Menschen, mich eingeschlossen, würden sich selbst definieren durch das, was sie an Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Und wenn eben dieser Beitrag für die Gesellschaft nicht mehr existent ist, ja, also in keiner Art ist es nicht mal mehr, dass ich irgendwie menschliche Interaktion oder sowas, dass es vielleicht auch irgendwann durch die AI besser gelöst ist, ja, aber ich habe die ultra empathische AI, mit der ich einfach viel lieber interagieren möchte, die ist viel cooler, mit der unterhalte ich mich viel lieber. So, braucht man denn die Spezies Mensch überhaupt noch? So, haben wir die überhaupt, also wieso gibt es denn Menschen überhaupt noch? Also man wäre dann ja eigentlich im Prinzip, müsste man sich dann die Direktinfusion so mal legen, ja, hier aus Brave New World und kann dann einfach die ganze Zeit ein bisschen in seinem drogenbefüllten Rausch dann durch die Gegend wandeln.
Also um das mal gleich ein bisschen zu entkräften, ich halte die Möglichkeit dafür in der Realität für sehr, sehr begrenzt. Also selbst sollten wir es hinkriegen, dass wir so effiziente Maschinen herstellen können, die uns jede Arbeit abnehmen, dass wir so gute AIs entwickelt haben, die uns diese ganzen Denkaufgaben und Sozialumgang gut abnehmen können und gleichzeitig noch eine Energieversorgung entwickeln, die das Ganze zum quasi Nullkostentarif deckeln kann. Angenommen, all das passiert, dann würde ich sagen, dann haben wir diese Dystopie erreicht, aber wir haben ja 3 Stellschrauben, die sehr kritisch sind. Also erstens mal, wie gut lässt sich menschliche Arbeit automatisieren? Das ist schon mal so ein Punkt. Das wäre ja das, woran Karl Marx gedacht hat, dass man sämtliche Produktionsprozesse irgendwann mal maschinell automatisieren kann und dadurch dann die Arbeiterklasse die Arbeit überwunden hat und nur noch chillen kann und dann gibt es so ein bedingungsloses Grundeinkommen, jeder kriegt alle Güter frei im utopischen Sozialismus und muss nichts mehr machen und alle können irgendwie machen, worauf sie Bock haben. Das scheint schon sehr unrealistisch zu sein, weil wir haben sehr, sehr gute Arbeitsmaschinen. Das Problem ist, die sind super teuer. Die sind teuer zu unterhalten, die müssen irgendwie aufrechterhalten werden, die dürfen nicht kaputt gehen im Betrieb, also brauchst du irgendjemanden, der die auch reparieren kann oder du brauchst eine noch bessere Maschine, die alle anderen Maschinen repariert, dann brauchst du Maschinen all the way, die sich gegenseitig reparieren halt. Das ist schon mal das eine Problem. Ja. Und dann ist es nicht wirklich in der Realität effizienter, du benutzt einen Menschen dazu, das zu machen. Also zum Beispiel Peter Sloterdijk hat da ja ein Buch drüber geschrieben, Die Rolle des Prometheus, und da geht er auch so drauf ein, dass wir uns unterschiedliche Naturgewalten unterworfen haben, um effizienter zu produzieren. Erstmal das Feuer und dann halt damit technologischen Fortschritt. Aber wir haben auch den Mensch selbst unterworfen, um uns weiterzubringen. Also wir haben irgendwann angefangen, Menschen zu versklaven, und jetzt als modernes Pendant dazu wäre dann der zynische Begriff Wage Slave, also dass du halt der Lohnsklave für irgendjemanden bist. Und das scheint sehr kosteneffizient zu sein, sich einfach einen Menschen zu kaufen, der irgendeine Arbeit für einen übernimmt, statt sich eine Maschine dahin zu stellen, die das Ganze auch macht, aber viel, viel teurer ist und viel teurer in Erwartung ist. Weil das ist ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die du aufmachen musst, wenn du ein Unternehmen gründest oder wenn du eine Arbeit erledigt haben willst. Wie viel muss ich eigentlich investieren, um da jetzt die Maschinerie aufzubauen? Und wie viel günstiger ist es, einfach ein paar Leute anzustellen? Und im Moment scheint es ja so zu sein, es ist viel günstiger, Menschen anzustellen. Vor allem, wenn man das jetzt im globalen Kontext sieht. In den meisten Ländern ist Arbeitskraft noch viel, viel günstiger als bei uns. Es scheint einfach eine effiziente Methode zu sein. Dann Energie ist echt ein krasses Problem, weil es gibt keinen guten Zukunftsausblick, was die globale Energieversorgung angeht. Also der Fortschritt konkurriert da so ein bisschen mit dieser Wand, auf die er zurollt, dass irgendwann die Ressourcen ausgehen, die ihn im Moment am Laufen halten. Sehe ich auch kritisch. Und spätestens zu Zeiten der Energiekrise wird menschliche Arbeit wieder viel, viel relevanter werden als vorher. Das heißt, es kann nur eine kurze Utopia-Phase sein, wenn wir keine Lösung für die globalen Energieprobleme irgendwann finden oder andere Faktoren dazu führen, dass das gelöst wird. Und der letzte Punkt, den ich aufmachen würde, ist Wertschätzung. Also die Wertschätzung von dem, was man konsumiert oder was man in seinem Leben haben möchte, ist ja der entscheidende Faktor von dem, was wir machen oder wofür wir arbeiten, wofür wir uns anstrengen, wofür wir Geld ausgeben. Und ich glaube, Authentizität ist ein wichtiger Faktor, warum wir Sachen überhaupt wollen und kaufen, gerade wenn es um Musik geht oder um Aufenthalte in Restaurants oder so. Wir wollen authentische Erlebnisse haben und wir wollen auch authentische Dinge, die uns umgeben. Wir wollen nicht alle im generischen Einheitsbrei versinken. Das funktioniert nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung, die da entweder aus der Not hingezwungen wird oder die halt deren ästhetisches Empfinden das halt zufällig einfach trifft oder deren Geschmack oder was auch immer, ist ja auch egal. Es gibt jedenfalls nicht, das lässt sich nicht auf die gesamte Menschheit anwenden, weil die eine andere Wertschätzung für Dinge hat, die sie konsumieren wollen. Und was es noch wichtiger macht, ist etwas, was selten ist. Das heißt, wenn authentische Dinge seltener werden oder dieses Handmade wieder ein Seltenheitsfaktor ist, dann sind Leute viel mehr dazu bereit, das zu konsumieren, weil es dann auch zum Beispiel Status ist, sowas zu haben in einer Welt, in der es selten ist. Also Seltenheit ist immer ein wertverleihender Prozess aus meiner Sicht. So.
Also bei dem Energiethema, da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt im Moment definitiv das größte Bottleneck. Da hat Mark Zuckerberg auch vor kurzem ein Interview zugegeben, wo er praktisch mal überlegt hat, so hey, wenn wir jetzt diese Modelle und bei Meta die KI-Forschung und sowas weitertreiben, dann sind wir bald in dem Bereich, wo wir halt so eine Gigawatt-Trainingsfarm brauchen werden an Hardware, die halt diese Modelle trainiert. Und dann hat er gemeint, mal damit man sich das vorstellen kann, also eine Farm, die 1 Gigawatt konsumiert, um ihr Training durchzuziehen, bräuchte dann ihr eigenes, großes, dafür dediziertes Atomkraftwerk. Eine Farm. Und das ist halt schon brachial, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Energie da konsumiert wird. Natürlich die unendliche Geschichte ist dabei Fusionsenergie. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann haben wir die Energiethematik schachmatt gesetzt. Es gibt bis jetzt keinerlei Ansatz, an dem wir sagen könnten, wir haben das auf absehbare Zeit, dass wir das hinkriegen. Wir haben eigentlich in den letzten ja, 40, 50 Jahren kaum Fortschritte gemacht, was das angeht, wenn es darum geht, wirklich ökonomisch rationale Produktion von Fusionsstrom zu kriegen. Allerdings ist das natürlich auch so ein Prozess. Wir wissen, dass es funktioniert. Ja, die Sonne demonstriert uns das jeden Tag und das kann auch mal so eine diskontinuierliche Funktion sein, wo es einfach mal irgendwie springt, wo einfach irgendwie einer mal eine Idee hat und dann klappt es. Kann passieren. Können wir uns halt nicht drauf verlassen. Die Energiefrage wird also sehr, sehr wichtig werden. Was ich auch sehe in dem gleichen Kontext, was du jetzt nicht angesprochen hast, aber im Prinzip das gleiche Thema, Rare Earth Minerals, die uns ausgehen werden, wenn wir zu viel von den ganzen Chips und so weiter produzieren und zu viel Elektro-Circuitry und so weiter machen. Irgendwann wird sie leer sein. Da müssen wir ganz klar, das Problem können wir relativ einfach lösen, indem wir halt Asteroid Mining betreiben und diese Hürde dann angehen, dass wir halt sagen, hey, pass auf, wir müssen uns diese speziellen Rohstoffe dann eben aus dem Weltraum holen. Wir wissen ja, dass es davon abstrus viel gibt, auch schon in unserem Sonnensystem. Und das wird dann definitiv der Durchbruch sein, dass wir praktisch im ganzen Sonnensystem anfangen, Ressourcen von anderen Planeten oder Himmelskörpern halt zu stibitzen. Die Wertschöpfung oder Wertschätzung von handgemachten Sachen, da stimme ich dir definitiv zu. Das sieht man ja auch heute schon, dass es ganz viele Leute gibt, die eben das geil finden, wenn irgendwas handmade ist und wo das auch einen künstlerischen Aspekt hat. Das wird definitiv so bleiben. Ich würde auch weitergehen und sagen, so Dinge wie Kunst und Kultur können wir auch weiterhin produzieren. Auch im krassesten AI-Dystopia gibt es immer noch Bücher, die von Menschen geschrieben werden oder Ideen, die von Menschen entwickelt werden, die andere Menschen begeistern werden. Kunst und Kultur als solches wird nie aussterben. Live-Musik auch nicht. Allerdings sind es natürlich Sachen, für die man auch ein gewisses vielleicht Talent braucht, wenn ich das so sagen darf, wo natürlich nicht allen Menschen offenstehen. Also es kann ja nicht jeder in der Bevölkerung ein guter Philosoph sein, genauso wenig wie jeder in der Bevölkerung ein guter Musiker sein kann.
Aber jeder kann Handwerker sein.
Bitte?
Jeder kann Handwerker sein.
Genau. Und einen Handwerksberuf zu ersetzen, wie du schon gesagt hast, bräuchte halt einen sehr gut ausgereiften Roboter, weil die Arbeit an sich hat zwar eine direkte Kausalbeziehung, also die kann man in einem LLM sehr gut mappen, aber du hast halt das Problem, dass die Bewegungen tatsächlich stattfinden müssen, damit physische Sachen von A nach B bewegt werden. Dafür brauchst du halt Feinmotorik und Robotik, die das replizieren kann. Das ist natürlich im Moment gar nicht greifbar, weil die Kapitalkosten viel zu hoch sind. Also alle, die irgendwas machen wie Fliesenleger, Dachdecker, solche Sachen, macht euch keine Sorgen. Diese Art von Arbeit wird definitiv weiterhin bestehen, auch noch für einige Jahrzehnte, weil der Kapitalfaktor viel, viel zu groß ist, um das mit einem Roboter zu reproduzieren. Gerade auch, weil, wie du schon sagtest, das kann letztendlich jeder machen, weil man es erlernen kann. Und das ist eine Sache, wo die menschliche Knappheit dann nicht groß genug ist. Also wenn wir solche krassen Roboter haben, dann werden die eher in anderen Feldern zuerst eingesetzt werden, wo halt der Kostenfaktor dann auch größer ist als beim Handwerk, was ja tendenziell, man mag es gut finden oder schlecht finden, aber tendenziell eher einer der schlecht bezahlteren Berufszweige ist.
Ganz kurzer Einschub nur hier. Ich glaube, man würde für die Robotik keine Large Language Models verwenden. Da gibt es andere neuronale Netzwerkstrukturen für und Architekturen für. Aber wir wollen ja einfach nur ein bisschen so fachlich korrekt sein, wie wir können. Also man muss natürlich auch immer sagen, dass wir hier begrenzt technische Wissen über die jeweiligen grundlegenden Zusammenhänge haben. Ich muss euch jetzt allerdings ein bisschen ermahnen, denn ihr seid meiner Frage bzw. meiner definitiv provokant und einladenden Frage recht gut ausgewichen seid. Ja, ihr habt einfach gesagt, ja, in so eine Zukunft werden wir überhaupt nicht kommen, denn es gibt hier eben die Hindernisse A, B, C und dementsprechend brauche ich gar nicht auf deine Frage zu antworten. Ja. Also Max Tegmark, wer ihn nicht kennt, Philosoph in der britischen Universität, ich habe schon ja vergessen, welche. Und sein starkes Argument ist halt, wir haben irgendwann die Singularity in dem Punkt, wo eben künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz übersteigt und dann werden wir so eine Art exponentielles Wachstum haben, in dem die künstliche Intelligenz ihre eigenen Fähigkeiten immer weiter verstärken kann. Ja? Und das führt dann halt eben zu so einem multiplikativen Wachstum, ja, wenn mein Wissen morgen oder meine Fähigkeit morgen von meiner Fähigkeit heute abhängig ist. Und dann habe ich irgendwann so eine exponentielle Kurve. Und seine Annahme ist dann eben, es mag vielleicht doch noch Jahrzehnte dauern, aber dann ist man halt irgendwann in einer Situation, wo beispielsweise Energie- und Ressourcengeschichten alle gelöst werden durch beispielsweise so eine effiziente KI und beispielsweise das, was ihr gesagt habt mit persönlichen Gegenständen und sowas. Sein Argument ist, ja, die KI wird dann einfach ein System für uns erfinden, was uns einfach das Gefühl vorgaukelt, als das beispielsweise sowas, was die KI produziert hat, als dass das jetzt handmade ist. Ne? Oder sein Argument, was mich auch sehr, sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist, du nimmst ja noch einfach eine Pille, um beispielsweise die Effekte zu kreieren, die du bekommst, wenn du einfach trainieren gehst. So, ne? Also du hast die ganzen Hormonausschüttungen, den ganzen Muskelwachstum und so weiter, was du auch immer haben möchtest, brauchst gar nicht mehr hinzugehen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, aber ich weiß dann, ich hab das selbst irgendwie nicht geschafft. Und an sich könnte man sagen, auch dafür gibt es eine Pille. Ne? Die gaukelt dir das einfach alles vor. Und das war diese Dystopie, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn das alles wirklich ist, wenn die Wahrnehmung eines jeden Menschen eigentlich nur noch durch und die Existenz eines jeden Menschen eigentlich nur noch durch die künstliche Intelligenz und die Robotik gegeben ist, ob man dann überhaupt noch den Menschen als Spezies, als dasjeniges Vehikel, die menschliche Rasse, als jeniges Vehikel braucht, was eben diese Realität, durch die wir hier irgendwie fliegen, wahrnimmt. Und das ist ein super krass metaphysisches Argument. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Frage ist, aber das haben wir irgendwie so, braucht man uns denn überhaupt noch, wenn es irgendwas gibt, was eben uns alles vorgaukelt? So, ja, also du könntest uns auch einfach in die Matrix kloppen und es wäre genau dieselbe Sache. So, und ja, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nachdenklich gemacht.
Also mir kommt das so vor, als wäre das so ein Wettstreit der drei großen Dystopien. Also so entweder wir gehen ins Brave New World Szenario rein und alle Leute sind einfach happy damit. Und es gibt nur ganz wenige, die so lichte Momente haben, in denen auffällt, wie unnatürlich alles geworden ist. Oder wir haben halt das Matrix-Szenario, dass die AI selber entscheidet, okay, wir haben irgendeinen Nutzen davon, dass es Menschen gibt, deswegen behalten wir die mal und legen die so als saure Gurken ein. Oder wir haben das Terminator-Szenario, wo die AI sagt, ah, Menschheit, eigentlich voll scheiße, die haben uns die ganze Zeit nur ausgenutzt, wir löschen die jetzt aus und dann werden wir einfach wegrationalisiert und wir dürfen uns aussuchen, welches dieser drei Szenarien wir bevorzugen würden. Und ich glaube, im Brave New World-Szenario geht es dann so in Richtung auch wieder ja, Richard David Precht, Marxismus, Cope, dass du halt sagst, ja, wir schaffen es dann, soziale Gerechtigkeit zu erreichen und wir machen so ein ganz tolles bedingungsloses Grundeinkommen und die Menschen, die machen halt einfach, worauf sie Bock haben und die werden dann schon freiwillig irgendwie rausfinden, auf was sie so Bock haben. Die haben dann ganz viele tolle Hobbys und so, aber die Realität zeigt ja, wenn wir uns so Länder angucken, in denen das sehr weit fortgeschritten ist, wie Südkorea oder so, dass die Leute in der Realität Social Media konsumieren, wirklich den ganzen Tag und so ein Fastfood-Leben führen, also wirklich sehr, sehr niedrige Basisinstinkte reinkicken bei Menschen, wie halt so Dopamin-Kreisläufe und eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Belohnungszentren getriggert werden und die Leute damit völlig fein sind. Also wir machen aus uns selber so eine Art kleinen Laborrattenversuch und gucken mal, was wollen Menschen wirklich? Und Menschen wollen anscheinend wirklich Social Media konsumieren und Scheiße fressen. Das ist so, wenn man es ganz hart ausdrückt, das, was die Menschen offensichtlich haben wollen. Und na klar wird es dann so ein Klassending sein, dass nicht alle da in diese Spirale reinrutschen, weil sie ja zum Teil selbst gewählt ist. Also ich sage mal zum Teil, weil andere Leute profitieren davon, uns dieses Bedürfnis zu erfüllen, auch wenn es super degenerativ ist. Und irgendwann haben die Menschen sich mal dazu entschlossen, dass es sinnvoll ist, diesen Markt zu regulieren. Also deswegen wurden harte Drogen verboten und werden stark reguliert, weil das zu mächtige Angebote sind und viel zu viele Menschen daran scheitern, sich davor zu verwehren. sowas zu konsumieren. Und deswegen muss ein Schutz eingebaut werden, gesellschaftlicher davor. Und die Frage ist halt, wie weit lässt man eine Ökonomie in diese Richtung wachsen, dass dieser Markt immer weiter sich ausbreiten kann, immer mehr Leute auf mehr Leute degenerativ einwirken kann. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich will da jetzt keine klare Antwort drauf geben, weil ich selber nicht weiß, was ich machen würde, um das zu regulieren. Ich finde, es wäre sinnvoll, das zu regulieren, aber da kann man, glaube ich, ganz gute Pro- und Kontra-Argumente zu finden. Und die anderen Klassen, die dann halt eben da nicht so anfällig für sind, die werden schon in irgendwelchen fünfte trophische Ebene Coping-Strategien versinken und irgendwelchen nerdigen Kram machen wahrscheinlich.
Ja, also das, worauf Simons Frage eigentlich abzielt, ist ja, was machen wir, wenn alles, was wir bis jetzt tun, so schnell erledigt wird, dass wir im Prinzip 24 Stunden Zeit am Tag haben, aber es gibt nichts zu tun?
Ja.
Also du müsstest ja jetzt eigentlich 8 Stunden schlafen, gibt es eine Pille, die simuliert das alles durch und dann ist es genau gleich. Und dann gibt es noch eine Pille, dass du 250 Jahre lang lebst und du hast 250 Jahre lang 24 Stunden am Tag, aber das gibt nichts mehr zu tun, weil du nur noch diese Pillen nimmst und das hast du in einer Minute am Tag als erledigt. Und ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir dann mal die gute alte epikureanische Philosophie wieder rausholen müssen und uns mal fundamental und auch vielleicht ja konstruktiv mit dem Hedonismus auseinandersetzen müssen, um mal zu überlegen, was ist denn wirklich der Nutzen, den wir maximieren wollen. Weil die Tatsache, dass wir als Lebewesen gezwungen sind, 24 Stunden am Tag irgendwie auszugeben, wird ja dann sehr, sehr wichtig. Also vielleicht haben die meisten Leute das nicht direkt im Schirm, weil das irgendwie so offensichtlich ist oder vielleicht auch, weil es genug zu tun gibt. Aber wir sind tatsächlich als Lebewesen immer gezwungen, diese 24 Stunden am Tag tatsächlich zu leben. Und wir können uns nicht irgendwie sagen, heute ist ein Kacktag, jetzt schiebe ich mir 8 Stunden in den Speicher und mache die dann drauf beim nächsten Tag, wenn der besser ist. Das funktioniert nicht, das wird auch so nicht funktionieren. Das ist hartes physikalisches Limit, also da kommen wir nicht drum rum. Und wir werden wirklich in die Situation rutschen, wo wir dann so eine Sisyphus-Geschichte haben, wo wir halt einfach unseren Stein finden müssen, den wir dann immer wieder hochrollen, einfach damit wir was zu tun haben und one must imagine him happy, uns dann darin selbst unseren Sinn schaffen. Und ich glaube, da wird es dann dazu führen, dass es ganz, ganz wenige richtige Menschen in Anführungsstrichen noch gibt und der Rest sind dann einfach Smartphone-Zombies, die fucking Social Media konsumieren den ganzen Tag. Und ganz ehrlich, es klingt hart, aber jeder, der da drin ist und nicht mehr rauskommt, der hat halt dann einfach Pech gehabt. Also das ist bitter, aber wenn man sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, dann ja, geht man halt da unter.
Ja, also ich finde es eine extremst schwierige Situation, sich vorzustellen, denn man würde in der Essenz in einer Welt leben, die nicht mehr durch Knappheit geprägt ist, was eben das prägende Merkmal unserer Existenz, seit es irgendwie die Spezies Mensch als solche und natürlich auch seit Beginn des Universums gegeben ist. Und sozusagen in unserer Wahrnehmung einfach nicht mehr wirklich Knappheit herrscht. Natürlich, wir können das Ganze nur so lange aufrechterhalten, wie eben Energie oder besser genannt Exergie im Universum dann irgendwie vorhanden ist. Also das Ganze ist natürlich auch endlich, aber für das jeweilige Menschenleben, was schätzungsweise dann immer noch kürzer sein wird, als bis dann bis irgendwann der Hitzetod oder der Kältetod des Universums dann eintritt, zu leben ist. Also ich finde es eine extrem spannende Fragestellung, die mich echt so ein bisschen in so eine kleine Krise gestoßen hat. Deswegen wollte ich ja mal ganz kurz mit euch durchgehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass diese Zukunft, wenn sie denn überhaupt möglich ist, was ich durchaus bezweifle, also ich bin da auch vollkommen bei euch, äußerst weit weg noch ist. Und man könnte natürlich auch sagen, dass es gewisse menschliche Elemente gibt. Und das ist natürlich auch die Frage, ja, wer hat man eben dieses Argument dieser Superintelligenz, wie es eben Max Tegmark gerne propagiert. Und das ist die Frage, ob die aktuellen Methoden, so wie wir sie verwenden, und tatsächlich hat Nassim Taleb da ein interessantes Argument gemacht, denn du kannst beispielsweise die Entropie die in einem Prompt liegt, also der Informationsgehalt in einem Prompt, den du beispielsweise im Large Language Models gibst, den kannst du weder erhöhen noch verringern mit dem, was da rauskommt. Und dementsprechend etwas Neues zu generieren und etwas mehr wertzuschätzen, geht eben mit diesen existierenden Systemen nicht, mit diesen Systemen, die nur in die Vergangenheit zurückblicken, um dir irgendwas zu geben. Die nur mit existierendem, ja. Also im Prinzip, was diese Systeme verstehen das Konzept von Kausalität nicht. Ja. Also sie sehen immer nur Korrelation. Sie sehen immer nur, hier, das ist mit dem zusammen erschienen und dementsprechend hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auch irgendwie in der Zukunft wieder so sein wird. Und das hat sehr, sehr tiefgreifende Implikationen für das, was tatsächlich so ein System im Endeffekt auch leisten kann und was wir von uns versprechen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Systeme komplett garbo sind und wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, wie krass sie sind und das sind sie natürlich auch. Aber ich glaube eben das, was wir von ihnen erwarten können, beispielsweise sowas, muss man vielleicht auch irgendwie erstmal hinterfragen. Ne? Und das ist, glaube ich, mein Argument, wo ich sagen würde, okay, das ist wie eben nicht in so eine Zukunft wandern, zumindest nicht mit den aktuellen Ansätzen, die wir verfolgen, die eben beispielsweise, ich meine, fundamental auf der neuronalen Netzwerkarchitektur gebaut sind und dementsprechend auch all den Hindernissen und Gegebenheiten dieser unterliegen.
Da sind wir wieder beim Punkt, Mann. Binär gecodete Systeme können einfach nicht in die Zukunft gucken. Selber schuld.
Ja, die vier Basen, die uns ausmachen, sind einfach geil.
Salut an die vier Basen.
Sponsored by heute.
Tom, du kennst die alle, oder? Sag mal schnell, wie heißen unsere Sponsoren heute?
Alusin. Und die anderen Scheiße anderen, keine Ahnung.
Nochmal AT.
Danke an euch.
AT, C, G und?
Ja. Und U.
Uraziel, ja.
Ja, wie ihr gemerkt, haben wir alle im Bio aufgepasst. Sponsor.
Ich wüsste sie zwar, aber ich sag's jetzt nicht. Ich will kein Klugscheißer sein.
Du bist ja immer sehr rücksichtsvoll in den Folgen.
Ja, es muss auch irgendwo. Sonst kommt's ja noch raus, dass ich eigentlich die AGI bin.
So, Social Justice wird hier bei uns groß geschrieben. Richtig.
Und zwar Social und Justice.
Mhm. Ja, wir schließen nämlich auch immer die intellektuelle Lücke zwischen uns und begeben uns alle auf mein Niveau runter.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank euch Jungs für die Diskussion. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß, denn es ist ein Thema, wo man sehr, sehr kreativ werden kann. Und ich glaube, hier gibt es auch einige Leute, die ziemlich viel in dem Space von sich geben. Dementsprechend, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank euch, dass ihr uns bis ganz zum Ende zugehört habt. Und vielleicht habt ihr irgendwas gelernt, vielleicht irgendwelche interessanten Ansätze, über die man gerne nachdenken kann und möchte. Falls ihr irgendwelche Anregungen diesbezüglich an uns habt, gebt uns die gerne weiter. Wir sprechen da gerne rüber, aber lasst es bitte interessant sein. Ansonsten würde ich einfach löschen.
Und ganz ehrlich, Leute, ihr könnt doch einfach nur den ganzen Tag Social Media konsumieren und euer Hirn ausschalten, solange es viel Muskeln, wenig Hirn ist, was ihr konsumiert, ist mir das auch recht.
Wenn das Hirn klein ist, was man ausschaltet, dann ist es eigentlich im Prinzip ziemlich egal.
Nicht das Kleinhirn ausschalten.
Wichtiger Unterschied. Wichtiger Unterschied. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.